ARD.
I believe we're going to get it settled, but I am not happy with them. I'm not happy with anything having to do with that war. It's just such a waste of great humanity.
Der US-Präsident ist nicht glücklich, wieder einmal. Nicht glücklich über das Sterben in der Ukraine, ohne, das nur in Klammern, eindeutig zu sagen, dass Donald Trump ausdrücklich mit Angreifer Putin unzufrieden ist. Immerhin ein Trumpsches Ja auf eine ihm entgegengeschleuderte Journalistenfrage, ob er denn bereit sei, die nächste Phase von Sanktionen gegen Russland und dessen Ölabnehmer zu zünden. All das, nachdem Russland die Bewohner der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit dem brutalsten Luftangriff seit Kriegsbeginn terrorisiert und dabei am vergangenen Wochenende erstmalig auch ein Regierungsgebäude getroffen hatte. Aber wird sich die allgemeine Empörung im Westen darüber in Taten umwandeln? Wird Donald Trump, es wäre eine Premiere, wirklich Sanktionen gegen Russland verhängen und damit ausnahmsweise den Druck auf Putin erhöhen? Oder wird er spätestens nach dem nächsten Telefonat mit dem russischen Machthaber sich zum x-ten Mal davon überzeugen lassen, dass man ja über Frieden rede und Sanktionen unter diesen Umständen wirklich nicht hilfreich seien? Ein trotz bohrender Fragen. Herzliches Willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 9. September, und wir zeichnen diesen Podcast um 10.15 Uhr auf. Ich werde mir gleich Verstärkung aus Kiew holen und mit unserer Kollegin Rebecca Barth in der Ukraine über den beispiellosen russischen Luftangriff und die Folgen sowie die aktuelle Lage in der Ukraine und übrigens auch die Gemütslage der Menschen im Land reden und über die Frage, was der Westen eigentlich tun müsste. Vorher aber noch diese Ankündigung. Wir reden ja nicht alle Tage mit Außenministerinnen oder Ministern von NATO und EU-Staaten. Aber Anna Engelke hat genau das getan. Bei ihr im Hauptstadtstudio war die finnische Außenministerin Elina Valtonen zu Gast, einem Land also mit Finnland, das eine tausende Kilometer lange Grenze mit Russland teilt. Dieses Exklusivinterview von Anna gleich nach unserem Blick in die Ukraine. Es ist schon eine Weile her, dass wir miteinander geredet haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mit Rebecca Barth sprechen kann, unserer Korrespondentin in Kiew. Hallo Rebecca.
Hallo Kai.
Ja, der Anlass, dass wir sprechen, ist leider wie so oft kein schöner. Rebecca, wir reden ja in diesem Krieg von immer neuen russischen Tabubrüchen. Ganz sicher war die Zerstörung von Büros eines zentralen Regierungsgebäudes in Kiew ein weiterer Einschnitt. Und es gibt ein eindrucksvolles kurzes Video, das sehr oft in den sozialen Medien geteilt wurde, in dem die ukrainische Premierministerin Julia Sviridenko in eine Kamera spricht, dabei durch einen Teil des Gebäudes führt, die Zerstörung dort drin zeigt, zu sehen dort Trümmerteile, Schutt, Holzsplitter. Im Hintergrund zu hören die Aufräumarbeiten. Die Premierministerin beendet ihr Video mit einem Hilferuf. Russland will offenbar keinen Frieden, sagt sie. Wir rufen unsere Partner dazu auf, den Himmel über der Ukraine zu schließen gegen russische Angriffe und die Sanktionen gegen Russland zu verstärken. Rebecca, über all das reden wir gleich. Die Frage vorab, wie ist die Lage aktuell in der Hauptstadt? Wie waren die vergangenen Nächte auch für dich?
Sie waren auf jeden Fall ruhiger als diese Nacht von Samstag auf Sonntag. Aber ruhig heißt nicht ohne Angriffe. In Kiew gab es keinen Luftalarm, aber die Ukraine ist ein großes Land. Und es gehört leider zur ukrainischen Normalität, zur Lebensrealität hier vor Ort, dass immer irgendwo in diesem Land Angriffe stattfinden, fast immer irgendwo auch Drohnenangriffe stattfinden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war beispielsweise auch die Region Kiew betroffen. Da ist ein Wärmekraftwerk angegriffen worden und Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hat das auch gestern noch einmal in seiner Ansprache gesagt, dass Russland erneut auf die Energieinfrastruktur zielt. Und da, das kennen wir auch mittlerweile seit mehr als 3 Jahren Krieg, die Angst vor dem Winter, wie gut sind die Energieanlagen, Stromerzeugungsanlagen, Wärmekraftwerke geschützt oder geht die ukrainische Bevölkerung wieder in einen dunklen Winter ohne Strom und in vielen Fällen auch eben ohne Wärmeversorgung?
Reden wir nochmal über diesen russischen Angriff in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wird das auch in der Ukraine so gesehen, dass das ein erneuter Tabubruch war, und ist mittlerweile eigentlich klar, ob diese russischen Angriffe eigentlich bewusst ein Gebäude der Regierung treffen wollten?
Also als Tabubruch empfinden es viele, mit denen ich hier in der ukrainischen Hauptstadt spreche. Und es ist vor allem ein großer Schock natürlich für die Menschen, denn das Zentrum, das Regierungszentrum der Stadt, galt lange als sehr, sehr sicher. Ob das ein gezielter Angriff war, das können wir unabhängig zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen. Es kann möglich sein, dass was dort eingeschlagen ist, mit elektronischen Mitteln vorher abgewehrt wurde, also vom Kurs abgebracht wurde und eigentlich ein anderes Ziel treffen sollte. Aber das Portal Defense Express hat als erstes darüber berichtet, dass dort offenbar eine Iskander-Rakete eingeschlagen ist, aber nicht explodiert ist. Diese Iskander-Rakete ist relativ treffsicher. Und nach Berichten dieses Portals ist eben der Treibstoff der Rakete dort ausgetreten und hat diesen Brand verursacht. Wenn diese Iskander-Rakete, es kann durchaus sein, dass sie gezielt dieses Gebäude angegriffen hat, es kann aber auch durchaus sein, dass man versucht hat, sie abzuwehren. Unabhängig können wir das zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen, und ich glaube auch nicht, dass bei so einem Gebäude, so einem Treffer bestätigt würde, wenn es kein gezielter Angriff gewesen ist.
Du beschreibst ja diesen Mix aus Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und dann eben Drohnen, zum Teil auch Fake, also sogenannten Decoy-Drohnen, die da von russischer Seite zum Einsatz kommen. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag sollen es über 800 Drohnen gewesen sein, mit denen Russland angegriffen hat. Ist genau das Problem, dass die ukrainische Flugabwehr mittlerweile überfordert ist?
Das ist eine große Herausforderung für die Flugabwehr, nicht nur die ukrainische, sondern für jegliche Flugabwehr, wenn so viele angreifende Flugkörper auf ein Ziel praktisch, auf eine Stadt abgefeuert werden. Und das ist das erklärte Ziel der russischen Streitkräfte, die Flugabwehr zu übersättigen. Das ist das, was wir hier sehen. Und du sagst es ja richtig, dann haben wir diesen Mix an angreifenden Objekten. Also für jedes unterschiedliche Objekt braucht es unterschiedliche Abwehrmittel. Und die Ukraine hat schon ein sehr differenziertes System, vor allem Radarsystem. Wie so eine Zwiebel kann man sich das vorstellen. Man versucht frühzeitig zu erkennen, was kommt denn da geflogen. Aber es ist eine ganz große Herausforderung. Und dementsprechend sagt der ukrainische Präsident auch heute beim Rammstein-Treffen immer wieder, die Priorität der Ukraine ist, die Flugabwehr zu stärken. Beobachter gehen nämlich davon aus, dass solche Angriffe, wie wir sie vor wenigen Tagen erlebt haben, aber auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit hunderten Drohnen und dann noch mit weiteren Raketen und Marschflugkörpern, die dazukommen, zunehmen werden, solange Russland in der Lage ist, immer mehr Angriffsdrohnen auch zu produzieren. Und das ISW, das Institute for the Study of War, geht davon aus, schreibt, dass Russland seine Produktion dieser Angriffsdrohnen eben auch dank der Unterstützung aus China weiter ausbauen kann.
Und eine Herausforderung ist all das auch deshalb für die Ukraine, weil offenbar ausgerechnet gerade jetzt, so berichtet es zumindest die Financial Times, Engpässe bei Waffen zur Luftverteidigung drohen. Grund dafür seien stockende Lieferungen aus den USA nach einer Überprüfung der Militärhilfen durch das US-Verteidigungsministerium. Das alles kommt uns irgendwie bekannt vor. Wir reden gleich noch mal ein bisschen über Gegenmaßnahmen, Rebecca, und das von dir angesprochene Rammstein-Treffen. Aber vorher würde ich dich gerne noch mal fragen, du begegnest ja Menschen in der Hauptstadt im Grunde täglich. Wie ist dein Eindruck im Moment? Was machen diese nächtlichen Drohnen, diese nächtlichen Luftangriffe? Wie zermürbend sind diese immer stärker werdenden Attacken?
Das ist sehr zermürbend. Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Leute zunehmend Angst haben, auch hier in der ukrainischen Hauptstadt. Ich höre in meinem direkten Umfeld sehr häufig von Leuten, dass sie beispielsweise überlegen, sich eine neue Wohnung zu suchen, eine Wohnung, die einen Schutzraum hat. Was relativ schwierig tatsächlich ist. Nicht alle Wohnungen, vor allem hier im Zentrum, haben einen Keller. Das heißt, die Bilder, die wir kennen, dass Leute in die Metrostation flüchten oder in ein unterirdisches Parkhaus oder eben in einen Schutzraum, Das ist ein Teil der Realität, aber nicht der ganze Teil der Realität. Es gibt sehr viele Menschen, die harren in ihren Wohnungen aus, die suchen vielleicht Schutz im Badezimmer, aber auch sehr viele Menschen, die ja versuchen, damit etwas lapidarer umzugehen und sagen, ja, das gehört eben zur Lebensrealität auch in Kiew mittlerweile dazu. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgerechnet mich trifft? Aber das ist natürlich etwas, was doch sehr auf die Psyche der Menschen drückt, vor allem kombiniert mit der Gesamtsituation international, also das Gefühl, dem Ganzen nahezu hilflos ausgesetzt zu sein, das Gefühl, dass es keinen Ausweg aus diesem Krieg gibt. Man sieht, dass internationale diplomatische Bemühungen nicht wirklich vorankommen. Man sieht, dass Russland diesen Krieg nicht beenden möchte und dass niemand aktuell wirkliche schmerzhafte Maßnahmen ergreift, um Russland dazu zu zwingen, ernsthaft in Verhandlungen zu treten. Gleichzeitig lesen die Menschen natürlich die Nachrichten von der Front im Süden und vor allem aber im Osten des Landes. Auch da sind die Nachrichten alles andere als gut. Und das alles ist sehr, sehr schwierig für viele Menschen zu ertragen. Die Zermürbung ist sehr groß, die physische Müdigkeit ist sehr groß. Und Menschen fragen sich zunehmend, ob sie in der Ukraine noch eine Perspektive haben.
Das heißt, es gibt ja auch jüngste Umfragen, denen zufolge mittlerweile eine Mehrheit Verhandlungen, Kämpfen vorziehen würden. Du redest davon, dass viele Menschen darüber nachdenken, das Land tatsächlich zu verlassen, eben weil es keine Aussicht auf Frieden in absehbarer Zeit gibt. Dreht sich da aus deiner Sicht etwas in den Köpfen?
Ich glaube, dass wir da wirklich in die Details schauen müssen. Ich habe jetzt nicht mitbekommen in meinem direkten Umfeld oder mit den Menschen, mit denen ich hier sehr viel Kontakt habe, dass man ernsthaft überlegt, das Land zu verlassen im Sinne von, dass man dafür schon Pläne macht. Aber gleichzeitig fragt man sich natürlich, also ist diese Perspektivlosigkeit natürlich eine Frage, mit der die Menschen tagtäglich konfrontiert werden. Und genau das Gleiche gilt in Bezug auf diese Umfragen. Da müssen wir auch genau hinschauen. Ja, laut den jüngsten Umfragen sind es über 80% der Bevölkerung, die Verhandlungen für einen realistischen Weg zur Beendigung des Krieges halten. Aber 75% der Befragten sind auch der Meinung, dass die Ukraine einem Waffenstillstand nur zustimmen kann, wenn sie Sicherheitsgarantien erhält. Das heißt, Sicherheitsgarantien in diesem Komplex sind sehr zentral für die allermeisten Menschen hier in der Ukraine. Ich habe zuletzt noch mit einem Bekannten über dieses Thema diskutiert und das ist ein junger Mann, 23 Jahre alt. Also er hat noch 2 Jahre sozusagen, bis er auch zum Militär eingezogen werden könnte. Er will aber nicht kämpfen, sagte er mir. Er ist für Verhandlungen. Er ist auch persönlich bereit, Gebiete abzugeben. Aber auch er sagte, wir brauchen dafür Sicherheit. Also ohne Sicherheitsgarantien geht das nicht. Und es ist eine Person, die möchte in der Ukraine bleiben, die möchte sich hier eine Perspektive aufbauen, die möchte helfen, ihr Land weiterzuentwickeln. Aber er stellt sich eben die Frage, wie soll das gehen unter diesen Umständen? Wie soll das gehen, wenn in 2 Jahren mir der Militärdienst droht? Das ist ganz schwierig. Also da sieht man eben doch, wie groß, wie wichtig die Rolle des Westens, der westlichen Partnerländer, der Ukraine hier in diesem Krieg ist.
Dann reden wir doch über diesen Westen. Wir hatten in unserer letzten Sendung mit Claudia Major auch über das sehr, sehr schwierige Thema Sicherheitsgarantien geredet. Aber es gibt ja gerade auch jetzt nach diesem Angriff von Samstag auf Sonntag immer lautere Rufe nach einer Reaktion des Westens. Wir haben die Premierministerin der Ukraine gehört, die diesen Hilferuf an den Westen richtete. US-Präsident Donald Trump redet zwar über Wirtschaftssanktionen, deutet vage an, man könne die nächste Phase dort einleiten. Die EU hatte ihren Sonderbeauftragten für Sanktionen, David O'Sullivan, Anfang der Woche nach Washington entsandt, um mit US-Regierungsvertretern über das Thema Sanktionen zu beraten. Von US-Seite hieß es anschließend, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Aber passiert ist, stand jetzt jedenfalls bislang noch nichts. Wie sieht man das alles in der Ukraine? Ist man da zunehmend frustriert auch?
Ja, natürlich. Die Frustration ist sehr, sehr groß. Auf der anderen Seite bleibt natürlich der ukrainischen Regierung nicht die Möglichkeit, das auch zu äußern. Denn man hat eben doch die Hoffnung ein Stück weit, dass Donald Trump irgendwann oder dass die US-Regierung irgendwann wirklich schmerzhafte Sanktionen einführen wird. Auf der anderen Seite muss man ja ganz klar feststellen, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das Thema Sanktionen ist auch nicht neu. Ähnlich wie bei der Flugabwehr ist es schon sehr lange auf der Prioritätenliste der Ukraine ganz oben. Schon sehr lange wird darüber gesprochen. Die EU verabschiedet ein Sanktionspaket nach dem anderen. Es geht darum, Russland die wirtschaftliche Basis für seine Kriegsmaschinerie zu entziehen. Und aktuell sehen wir aber hier vor Ort, dass sowohl in der Luft als auch am Boden Russland nach wie vor die finanziellen Mittel hat, massiv Drohnen zu produzieren, massiv Panzer zu produzieren, neue Produktionsstätten aufzubauen, neue Soldaten einzuziehen und die auch ziemlich gut zu bezahlen. Also die finanziellen Mittel sind noch da und die wichtigste Einnahmequelle ist eben Öl und Gas. Und da können wir uns auch anschauen, wer da die wichtigsten Abnehmer sind. Das hat unter anderem das Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft getan. Die gehen bei ihrem letzten Bericht oder schreiben in ihrem letzten Bericht, dass im zweiten Quartal diesen Jahres die russischen Einnahmen aus fossilen Brennstoffen zwar um 18% zurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr. Aber Hauptabnehmer von Öl ist China demnach. Und der Hauptabnehmer von russischem Gas ist immer noch die EU. 51% bei LNG und 37% durch Fernleitungen, also durch Gaspipelines.
Ein Thema, mit dem sich die EU auch weiter wird beschäftigen müssen. Es gibt ja das Ansinnen, aus diesem Gas auszusteigen. Aber aktuell ist das, wichtig der Hinweis von dir, noch nicht der Fall. Auch über das Thema Waffenlieferungen können wir noch mal kurz sprechen. Das wäre ja ein weiteres Druckmittel. Hier in Deutschland hat der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter die Lieferung des Taurus aktuell gefordert. Die Ukraine baut ja ihrerseits an eigenen weitreichenden Waffen, dem Flamingo, über den wir schon öfter berichtet hatten. Wie wirkungsvoll kann der aus deiner Sicht sein? Oder wäre der Taurus da nicht doch zielgenauer und deshalb auch wichtig, dass man ihn genau jetzt liefert?
Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Wunderwaffendiskussion. Und ich glaube, dass die ein bisschen überholt ist. Wir haben es schon in der Vergangenheit mehrmals gehabt, dass über einzelne Waffen gesprochen wurde, kommen sie jetzt, kommen sie nicht. Nicht eine einzelne Waffe ist hier kriegsentscheidend. Die Ukraine würde sich, und das ist ja auch mittlerweile bekannt, nicht gegen den Taurus wehren. Im Gegenteil, mit Sicherheit könnte er der Ukraine sehr helfen. Mit Sicherheit wäre er eine wichtige Waffe für die Ukraine. Kriegsentscheidend wäre auch der Taurus nicht. Und genau das Gleiche wird höchstwahrscheinlich für den Flamingo gelten. Ich bin da noch relativ zurückhaltend. Die ukrainische Regierung spricht da von der erfolgreichsten Rakete, von einer sehr mächtigen Rakete. Technisch gesehen hat der Flamingo eine viel höhere Reichweite als der Taurus. Auf der anderen Seite ist es eine Rakete, die ja unter sehr viel Druck sehr schnell auch entwickelt wurde. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig, Aussagen über die Wirkkraft, die Effektivität dieser neuen Rakete zu treffen. Und hinzu kommt, das Unternehmen, das den Flamingo herstellt, wird derzeit von der Antikorruptionsbehörde NABU in Kiew untersucht, da dort der Verdacht besteht, dass das Unternehmen die Regierung in Bezug auf Preise und Lieferungen getäuscht haben könnte. Das zumindest berichtet das ukrainische Medium Kiew Independent. Dementsprechend glaube ich, es ist verfrüht, da Aussagen zu treffen.
Okay, wo wir gerade dabei sind, über die ukrainischen militärischen Fähigkeiten zu reden, Rebecca, die ukrainische Seite versucht ja bei der Flugabwehr, bei der Drohnenabwehr auch Schritt zu halten. Gerade wurde bekannt, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall am morgigen Mittwoch einen Vertrag mit der Ukraine zur Lieferung des Skyrangers unterzeichnen möchte. Das ist ein Flugabwehrsystem, das auf verschiedene, auch gepanzerte Fahrzeuge montiert werden kann. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Skyranger geliefert werden. Heute gibt es wieder ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. Du hast es angesprochen, wo es natürlich um Flugabwehr geht. Zudem arbeitet die Ukraine ja beständig an diesen sogenannten Interceptor, also Abfangdrohnen. Lässt sich da irgendwie sagen, wie weit das ist, ob die schon zum Einsatz kommen und ob die irgendwie Wirkung entfalten?
Zum Einsatz kommen diese Interceptor-Drohnen, diese Abfangdrohnen schon. Das Verteidigungsministerium hat diese Systeme zur Priorität erklärt. Und viele Unternehmen sind in diesem Bereich aktiv, testen, entwickeln. Volodymyr Zelensky hat gesagt, beim letzten großen Angriff auf Kiew, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, sollen 150 Drohnen eben von solchen Abfangdrohnen abgewehrt worden sein. Aber wir haben hier einen Flugabwehrmix. Also da gehören gehören elektronische Kampfmittel dazu, da gehören mobile Feuergruppen dazu, auch Kampfflugzeuge werden hier eingesetzt. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es häufig noch so, dass die meisten Drohnen vom Kurs abgebracht werden durch elektronische Störmittel. Und gleichzeitig muss man sagen, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was wir hier erleben. Auch Russland entwickelt seine Technik immer weiter, reagiert auch jetzt schon auf diese Abfangdrohnen. Da geht es um Frequenzen, das heißt, die angreifenden Drohnen können die Frequenzen lesen der Abfangdrohnen, können sie dann umgehen, können ihnen ausweichen. Also man muss da ständig hinterher sein, ständig mit der Entwicklung Schritt halten. Und zum anderen gibt es auch kritische Stimmen hier in der Ukraine, die einen sagen, also diese Entwicklung mit den Abfangdrohnen, die kommt viel zu spät. Warum hat man damit nicht vorher angefangen? Nun gut, da kann man dann natürlich jetzt auch sagen, ja gut, was sollen wir jetzt noch machen? Jetzt müssen wir halt sozusagen so schnell wie möglich dort entwickeln. Dann gibt es andere, die sagen, also es wäre eigentlich viel besser, wenn wir uns auf Systeme konzentrieren, die gegen Raketen wirksam sind. Denn da ist die Abhängigkeit von den westlichen Partnern eben sehr groß. Mit den Abfangdrohnen kann man keine Iskander- oder Hyperschallraketen abwehren. Da ist man abhängig vor allem von den Patriot-Systemen. Und da sind wir wieder bei den USA, die ja alles andere sind als ein verlässlicher Partner.
Bleiben wir noch kurz bei den Drohnen. Die sind ja für die Ukraine auch in den Frontgebieten, also nicht nur in den großen Städten, ein Problem geworden. Ich habe noch den Militäranalysten Franz-Stefan Gadi im Ohr, der mir vor ein paar Wochen gesagt hatte, dort an der Front gewinne Russland derzeit die Oberhand, auch aufgrund der Glasfaserdrohnen. Wie würdest du die Lage dort einschätzen, also an den Linien, an denen gekämpft wird, weit ab der Hauptstadt Kiew?
Ich würde Herrn Gadi da absolut zustimmen. Es ist eine sehr schwierige und sehr gefährliche Entwicklung und vor allem eine Entwicklung, die unglaublich schnell in den vergangenen Monaten, verhältnismäßig schnell voranschreitet. Wir erleben es jetzt gerade, wenn wir einen Blick auf die Karte werfen, haben wir eine so von der Front eine große Zangenbewegung aus Norden und Süden, Südwesten auf die großen Städte Slowjansk und Kramatorsk im Donbass. Das sind die wichtigsten Städte dort. Sie sind logistisch wichtig, sie sind symbolisch. Das sind die beiden großen Städte, die Russland sozusagen noch braucht, um den Donbass einzunehmen. Es sieht jetzt aktuell nicht danach aus, als würden diese Städte bald fallen. Also das nicht falsch verstehen. Wir haben es über Pokrovsk vor wahrscheinlich einem Jahr gesagt, dass Pokrovsk bald fällt und die Stadt ist noch immer nicht in russischer Hand. Aber was aktuell passiert, ist, dass Russland sehr gezielt mit kleinen Drohnen, mit FPV-Drohnen auf die logistischen Routen zielt. In den vergangenen Tagen gab es Angriffe auf der Straße von Izium nach Slawiansk. Das ist etwa 20 Kilometer von der Front entfernt. Dort haben FPV-Drohnen zivile Fahrzeuge, Busse angegriffen und Zivilisten getötet. Es gibt eine kleine Ausweichroute südlich dieser Hauptverbindungsstraße durch mehrere kleine Orte. Und auch dort wurde jetzt von einem Soldaten ein erster Angriff mit einer FPV-Drohne gemeldet. Da ist noch nicht ganz klar, wie man das schaffen kann, denn das wäre über 40 Kilometer von der Front entfernt. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht ganz klar, inwieweit das einzelne Vorfälle sind und sich danach die Lage wieder beruhigt. Aber es könnte eben ein Hinweis auf einen wirklich sehr gefährlichen Trend sein, denn diese beiden Straßen, über die ich gerade gesprochen habe, sind bis vor wenigen Tagen noch die sichersten Straßen gewesen, um nach Slawiansk und Kramatorsk zu diesen wichtigen, wichtigen Städten zu kommen. Südlich davon gab es ja lange eine Straße durch Dobropilja nach Kramatorsk. Die ist mittlerweile nicht mehr befahrbar. Dann gab es einen Umweg, einen Ausweg über Oleksandrivka, etwa 30 Kilometer nördlich von Dobropilja. Auch dort sind in der Vergangenheit schon Drohnenangriffe, nicht mit FPVs, sondern mit Molnias. Das sind so, ich sag mal, mittelgroße Sperrholzdrohnen, aber auch die haben Sprengstoff berichtet worden. Das heißt, es wird für die Menschen, die dort leben, aber auch für die ukrainischen Truppen in diesem Gebiet immer schwieriger. Es ist eine enorme logistische Herausforderung und es könnte eben, sollte sich die Situation verschärfen, die ukrainischen Truppen massiv unter Druck setzen und das in Gebieten, die 20, 30 Kilometer von der eigentlichen Frontlinie entfernt sind.
Das heißt, wenn du die aktuelle militärische Lage zusammenfassen solltest, Es ist ja völlig offensichtlich, dass ganz Donetsk zu erobern erklärtes Ziel Putins ist. Der Donbass ist das entscheidende Gebiet der russischen Bodenoffensive. Wie würdest du das beschreiben? Noch hält die Ukraine stand, aber es wird immer bedrohlicher, oder wie wäre im Moment deine Einschätzung?
Es ist eine wirklich angespannte Situation. Die Soldaten, mit denen ich in der Region spreche, geben sich noch relativ optimistisch. Sie sind angespannt, sie merken, dass Russland den Druck maximal erhöht. Sie gehen davon aus, dass Russland jetzt nochmal alles versucht, bevor das Wetter schlecht wird, die Straßen schlecht werden und man sozusagen mit schwerer Technik einsackt. Wobei man auf der anderen Seite ja auch feststellen muss, wir erleben durch den Drohnenkrieg auch nicht mehr so das starke Vorrücken schwerer Technik. Aber auf der anderen Seite ist in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder vermutet worden, dass Russland dort im Donbass massiv schwere Technik doch zusammenzieht für einen großen anstehenden Angriff. Die Soldaten, mit denen ich in Kontakt bin, befürchten, dass das kommen könnte. Aber sie sagen, nun, damit war zu rechnen, leider. Aber dennoch stellt die Einheiten vor Ort vor enorme logistische Herausforderungen. Und es ist mittlerweile durch den Einsatz von Drohnen möglich, ein Gebiet zumindest zum Teil zu kontrollieren, ohne dort vor Ort zu sein. Und wir haben auf der ukrainischen Seite eben das Problem, dass der Personalmangel doch sehr groß ist, vor allem in der Infanterie. Nicht alle Positionen können besetzt werden. Man versucht ebenfalls selber mit Drohnen da eine sogenannte Todeszone aufzubauen, also dass die russischen Infanteristen eben nicht durchkommen, obwohl nicht alle ukrainischen Positionen besetzt sind. Aber wir haben es ja schon teilweise gesehen bei dem kurzen Vorstoß nach Dobropelia, dass es auch da eben Lücken gibt. Die Männer, mit denen ich spreche, gehen nicht davon aus, dass der Donbass innerhalb kürzester Zeit fällt. Aber die Verteidigung dieser Region wird zunehmend schwieriger. Und hier in der Ukraine gehen viele davon aus, dass es ein sehr, sehr schwieriger, anstrengender und herausfordernder Herbst wird.
Und genau das schmälert ja auch die Hoffnung auf Frieden, denn der russische Machthaber scheint im Moment der Ansicht zu sein, dass er diesen Abnutzungs-, dass er diesen Zermürbungskrieg langfristig wird gewinnen können. Und das ist ja genau das Problem, weshalb auch offenbar ein Zweiertreffen Zelensky-Putin nicht in Sicht ist. Zwar hat der russische Machthaber gesagt, Zelensky könne ja nach Moskau kommen, aber das ist ziemlich unannehmbar aus ukrainischer Perspektive. Zelensky wiederum konterte mit einer Einladung nach Kiew. Wie schätzt du das alles? Und das wäre auch meine letzte Frage, Rebecca, ein.
Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich hier vor Ort in der Ukraine das anhört, dann muss man doch von einem sehr zynischen Spiel sprechen. Hier sterben Menschen jeden Tag, verlieren ihre Heimat, verlieren ihre Häuser, verlieren alles, was sie sich aufgebaut haben. Und es wird sich getroffen auf internationaler Ebene, aber den Menschen hier ist klar, dass dabei nichts rumkommt. Und vor allem die Männer und Frauen, auch die an der Front im Einsatz sind, viele Menschen, mit denen ich da spreche, die sagen, wir hören uns da schon gar nicht mehr an, weil man das nicht ertragen kann, weil man den Eindruck hat, dass das ein Schauspiel ist, was da aufgeführt wird. Und so auch jetzt. Ob sie sich in Moskau oder Kiew treffen, also es ist ja Humbug, worüber wird denn da geredet? Wir sehen hier vor Ort, an der Front, am Boden, in der Luft, ganz klar, wie du es schon gesagt hast, dass Russland den Eindruck hat, seine Ziele in der Ukraine militärisch nach wie vor erreichen zu können. Und Russland hat die finanziellen Mittel, das zu tun, wie ich es schon gesagt habe. Russland kann Drohnen produzieren, kleine, große, mittelgroße, kann Panzer produzieren, baut Produktionsstätte neu auf, mobilisiert Soldaten, hat die finanziellen Mittel, die relativ gut für russische Verhältnisse oder sehr gut für russische Verhältnisse auch zu bezahlen. Und Russland kennt den Westen ja auch sehr gut, kennt die Europäer sehr gut, hat die Europäer und die Amerikaner analysiert, sieht, wie entschlossen oder unentschlossen die Europäer oder die Amerikaner sind und sieht ja auch, was in der Ukraine passiert. Und auf ukrainischer Seite ist die Ukraine zum einen wird dazwischen aufgerieben. Also Russland weiß ganz genau, die Ukraine ist nach wie vor sehr, sehr abhängig von ihren westlichen Partnern. Russland weiß ganz genau, Der Westen braucht sehr lange, um Entscheidungen zu treffen, ob es um Sicherheitsgarantien geht oder ob es um Waffenlieferungen geht oder ob es um Sanktionen geht. Die EU ist sich lange bei vielen Punkten auch dort nicht einig. Die Ukraine wiederum hat eine ganze Reihe auch an Problemen innerhalb der eigenen Armee. Personalknappheit, Fahnenflucht, Korruption, die Mobilisierung, die nicht läuft, die nicht systematisch läuft. Da kommt es immer sehr darauf an, in welcher Einheit landest du, wie gut wirst du eigentlich ausgebildet. Die wissen genauso gut auch, dass hier, wie von dem Bekannten, von dem ich eben gesprochen habe, es sehr viele Leute gibt, die wollen nicht kämpfen. Die kennen auch die Probleme in der Armee und die sagen, das tue ich mir nicht an. Ich habe nur ein Leben, was ja auch verständlich ist. Russland hat die Zeit. Russland ist kein demokratisches Land, muss nicht auf Stimmungen in der Bevölkerung achten, hat enorme humane Ressourcen, die es einsetzt in einer Kriegsführung, die unglaublich viele Menschenleben zerstört, kostet, nach einer westlichen Logik her überhaupt völlig irrational ist, aber Russland kann es machen. Und Russland hat aktuell keinerlei Anreize, diese Art der Kriegsführung einzustellen. Und dann ist es egal, ob man sich in Kiew oder Moskau oder sonst wo trifft.
Mit diesem wenig hoffnungsfrohen Ausblick, fürchte ich, müssen wir es belassen heute. Aber trotzdem vielen Dank für das sehr eindrucksvolle, spannende Gespräch, Rebecca, und pass auf dich auf.
Ich bin ja nicht für Optimismus bekannt, aber ich danke euch trotzdem, dass ihr mich immer wieder einladet.
Das tun wir sehr gerne. Nach diesem Gespräch, das wir, wie anfangs ja gesagt, um 10.15 Uhr am Dienstag aufzeichneten, erreichten uns dann Meldungen, dass es erneut einen brutalen russischen Luftangriff gegeben habe auf Zivilisten, und zwar im Osten der Ukraine, in Donetsk. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schrieb auf Telegram, eine gelenkte Fliegerbombe sei genau dort eingeschlagen, wo ältere Menschen angestanden hätten, um auf ihre Rente zu warten. Von mehr als 20 toten Zivilisten sprachen die ukrainischen Behörden ersten Angaben zufolge. Und erneut stellt sich die Frage, umso dringlicher erfordert dies nicht eine westliche Reaktion. Mit diesen bitteren Nachrichten aus der Ukraine gebe ich nun ab ins ARD-Hauptstadtstudio zu meiner Kollegin Anna Engelke.
Ein Russe bleibt ein Russe, auch wenn man ihn in Butter brät. Das war ein durchaus gängiger Spruch in Finnland während des Zweiten Weltkriegs. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine hört man diesen Spruch durchaus wieder. Darüber und über anderes kann ich mit Elina Valtonen sprechen. Sie ist seit 2 Jahren die Außenministerin von Finnland und heute zu Besuch in Berlin. Herzlich willkommen im ARD-Hauptstadtstudio, Frau Valtonen.
Dankeschön.
Ein Russe bleibt ein Russe, auch wenn man ihn in Butter brät. Dieser finnische Spruch klingt jetzt nicht so, als sei er als Kompliment gemeint.
Diesen Ausdruck zu beschreiben, dann muss man natürlich ein paar Schritte zurückgehen. Also erstens ist Finnland in seiner Vergangenheit viele Mal von Russland überfallen worden. Immer ohne Provokation. Natürlich, Finnland ist ein kleines Land. Wir wollen quasi nichts von unseren Nachbarn, außer in Frieden leben. Und diese Aussage ist vielleicht auch gar nicht an den Bürger, die Bürgerin gerichtet, sondern eher ein Hinweis davon oder eine Erinnerung daran, dass die Machthaber Russlands dann doch immer ab und zu ziemlich imperialistisch denken. Und obwohl wir das Gegenteil uns wünschen, müssen wir eben vorbereitet sein, dass es doch anders kommt. Und das zeigt sich auch in der finnischen Gesellschaft so, dass wir schon immer sehr stark in unsere eigene Verteidigung investiert haben. Trotzdem haben wir natürlich Handelsbeziehungen mit Russland gepflegt, bis auf die letzten Jahre. Aber wir wussten halt immer, dass es dann doch immer schlimmer kommen kann.
Sie haben das gesagt mit dem Vorbereitetsein. Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner und 900.000 davon sind Reservisten, also können dann eingesetzt werden, wenn es zu einem Krisenfall, zu einem Kriegsfall kommt. Sie haben die Wehrpflicht nie ausgesetzt. Sie haben Bunkerplätze für fast jeden Einwohner. Mhm. Bereiten Sie sich auf einen Angriff Russlands vor?
Wir bereiten uns nicht auf einen Angriff Russlands vor. In Finnland ist das Denken anders als in Deutschland. Also erstens, wir haben uns immer verteidigen müssen. Wir haben nie ein anderes Land angegriffen. Und da versteht jeder Mensch in Finnland vielleicht besser, dass man zum Beispiel sich auf solche Situationen oder auf alle Risiken vorbereitet, damit diese Risiken vielleicht nie auftreten. Und deshalb spricht man von nicht nur von der starken Verteidigung, die wir jetzt natürlich Gemeinschaft als NATO zustande bringen, sondern auch von der Abschreckung. Und die Abschreckung, das geht natürlich alles Hand in Hand, aber die Abschreckung dient natürlich dafür, dass wir nie angegriffen werden. Und ich würde jetzt auch nicht meinen, dass Finnland vielleicht jetzt das Ziel wäre von Russland. Darum geht's nicht. Wir machen uns Sorgen um die Freiheit ganz Europas. Und wir sehen ja auch, dass Russland viele Taktiken einsetzt, auch im hybriden Kriegsbereich, was viele Länder Europas und vor allem hier in Mitteleuropa betrifft. Und von daher finden wir, dass es natürlich wichtig ist, dass wir gemeinsam das anpacken und eben die Bedrohung Russlands als ja, stark annehmen und natürlich hoffen, dass sie künftig nicht mehr so sein wird. Aber leider versteht Russland nur Stärke. Und das bedeutet, dass wir eben gemeinsam eine glaubwürdige Abschreckung aufbauen müssen, damit wir eben nicht an Krieg denken müssen.
Glaubwürdige Abschreckung hat ja auch damit zu tun, dass sie ihr Land vor 2 Jahren in die NATO gegangen ist, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende die schlimmsten russischen Luftangriffe auf die Ukraine, auf ukrainische Zivilisten gesehen, seit Beginn des Krieges, vor mehr als 3,5 Jahren. Wie lange, meinen Sie, kann die Ukraine noch durchhalten?
Ich würde die Frage eher so rumstellen, wie lange kann Russland diesen Krieg noch führen? Viele denken, dass die Strategie, die wir im Westen in den über 3 Jahren jetzt wirklich erfolgreich eingesetzt haben, nämlich, dass wir Sanktionen versetzt haben, um Russlands Kriegsindustrie zu drosseln. Wir haben die Ukraine unterstützt, auch militärisch, was in einer Weise historisch ist. Und drittens haben wir sehr stark an unserer eigenen Verteidigung und Abschreckung gearbeitet. Wir sind noch nicht da, also wir müssen noch in allen Bereichen weitermachen. Aber es zeigt sich schon jetzt, dass Russland erstens sehr viel schwächer ist, als es gedacht hat. Russland hat ja gedacht, dass es in 2 Wochen die ganze Ukraine einnimmt, in Kiew einmarschiert. Ist nicht so gekommen. Und man soll es nie unterschätzen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich für die Freiheit entschieden haben. Sie wollen eines Tages eine wahrhaftige Demokratie ohne Korruption sein, so leben, wie wir es uns hier in den freien Teilen Europas gewohnt sind. Und das haben sie natürlich verdient. Und diesen Verteidigungswillen, den kann man nicht so leicht einfach nur beseitigen. Die Ukraine, ich sage jetzt nicht, dass sie in einer guten Position ist, aber wenn man jetzt erstmal schaut, was Russland zum Beispiel in den letzten 12 Monaten erreicht hat, sie sind insgesamt 1% weitergekommen. Sie haben kein einziges strategisches Ziel erreicht auf dem Schlachtfeld. Dabei mindestens Zehntausende von Soldaten verloren und natürlich sehr große Kapazitäten verloren. Also es ist wirklich nicht aussichtslos. Und ich würde auch im Umkehrschluss fragen, könnten wir uns das leisten, dass Russland gewinnt? Ich finde, wir können es uns nicht leisten. Das wird uns für uns alle noch sehr viel schwieriger, sehr viel teurer. Und deshalb wäre es jetzt an der Zeit, wirklich alles zu machen, damit die Ukraine das hier überlebt.
Eine Idee ist, das russische Vermögen, das eingefrorene Zentralbankvermögen von mehr als 200 Milliarden Euro, das der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Sind Sie dafür?
Wir sind dafür, aber das gesagt, sind ja schon Teile des Vermögens benutzt worden in dem Sinne. Genau. Und dafür braucht man natürlich auch das ganze Vermögen, um eben den Ertrag daraus zu bekommen. Das gesagt, kann man daran arbeiten, dass die Erträge größer werden. Man kann zum Beispiel mehr in Aktien investieren oder in andere Anlagen, die ein bisschen mehr rauswerfen. Aber das gesagt, Finnland ist dafür offen, das ganze Vermögen auch benutzen.
Es gibt jetzt von dem amerikanischen Finanzminister Bessent auf X in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ankündigung, dass möglicherweise die USA zu Sanktionen bereit seien, aber die Europäer müssten auch an Bord sein. Das hat es jetzt schon häufiger gegeben, seitdem Donald Trump im Weißen Haus ist, so Ankündigungen, die dann doch in nichts gemündet sind. Wie sehen Sie diese Ankündigung?
Ich habe eine Bitte an unsere amerikanischen Freunde. Und zwar bitte den Ölpreisdeckel senken. Das als einziges Mittel dient dafür, dass Russland nicht so große Einnahmen hat aus dem Ölhandel. Und Russland auf lange Sicht hin, also in den nächsten 15, 20 Jahren, wird eh nicht mehr eine bedeutende wirtschaftliche Größe sein. Selbst jetzt ist die wirtschaftliche Größe Russlands nur darauf zurückzuführen, dass sie eben Öl und andere Rohstoffe verkaufen können. Also jetzt die Einnahmen für Russland deckeln. Und man sieht schon jetzt, also Russland, das vor 3,5 Jahren quasi keine Schulden hatte, sondern im Besitz von Hunderten von Milliarden von Vermögen in den Fonds, die sie aufgebaut hatten. Sie haben bald diese Fonds nicht mehr und sie können das einfach nicht auf lange Sicht nicht leisten. Und deshalb diese Bitte an die Amerikaner und wir als Europäer, wir liefern schon den Rest.
Wie stark sind wir als Europäer, wenn wir darauf gucken, dass der französische Präsident Macron gestern wieder seine Regierung verloren hat? Das ist kein gutes Zeichen und keine gute Figur, die wir da abgeben.
Naja, wir sind Demokratien und in einer Demokratie ist es kein Fehler, es ist eine Eigenschaft, dass die Menschen eben wählen dürfen. Und in der französischen Gesellschaft ist es leider jetzt gerade so, dass vielleicht die Extremen gerade aus dieser Situation profitieren oder in dieser Situation profitieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch in Frankreich eine stabile Lösung gefunden wird, vielleicht nach den kommenden Wahlen. Aber das ist, wie gesagt, die Entscheidung für die Franzosen, also für den französischen Präsidenten und für die Franzosen. Aber das gesagt, ich finde, wir als Europäische Union mit 27 Mitgliedern, auch wenn wir nicht in jeder Frage 100% gleich ticken, sind wir sehr, sehr stark. Und wir müssen uns einfach nur Lösungen finden, durch die wir noch stärker werden, in dem Sinne, dass wir nicht nur besser Entscheidungen fällen können, sondern die auch umsetzen können. Und in vielen Bereichen ginge das wirklich erfolgreicher, wenn wir nicht auf vollen Konsens setzen müssten.
Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip. Eine Frage zum Schluss. Es gibt eine neue Bundesregierung unter der Führung von Kanzler Merz. Wie macht die sich?
Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Regierung Merz. Und ich finde, der Bundeskanzler hat ein sehr deutliches Zeichen schon in der Außenpolitik gesetzt. Und zwar in einem sehr positiven Sinne, was wir alle in Europa und im Ausland schätzen.
Frau Walton, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihren Besuch bei uns im ARD-Hauptstadtstudio.
Ich danke mich.
Vielen Dank, Anna. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich Kai Küstner. Mit noch einem Podcast-Tipp für die Audiothek. Bei 11KM Stories geht es um Handys, Mobilfunkmasten und Solaranlagen aus China und ob diese vielleicht gefährlich sind für die, die sie benutzen.
Hinter vielen unserer Bildschirme steckt die Technik eines Konzerns, von dem aber viele nicht mal wissen, wie sie ihn aussprechen sollen. Huawei oder Huawei? Gegen den Tech-Giganten aus China gibt es seit Jahren einen Verdacht. Könnten Huawei-Produkte für Spionage eingesetzt werden?
We think it's a big security risk.
Ist da wirklich was dran?
Da geht es natürlich darum, schon zu schauen, welche Daten gehen da raus und was bedeutet das auch für uns.
Oder will nur jemand die Konkurrenz klein halten? Huawei selbst weist die Vorwürfe zurück.
Wir können es ja noch nicht einmal. Es geht einfach nicht.
Die neue Staffel von 11KM Stories nimmt euch mit nach China, zum Forschungscampus von Huawei. Wir schauen hinter die Kulissen in Brüssel, wo gerade Korruptionsermittlungen laufen. Und wir fragen in Berlin, wie geht eigentlich Deutschland mit Huawei um? China Games, das Imperium Huawei. Die neue Staffel von 11KM Stories findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.